Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Und zum großen Jubiläum habe ich mir heute zwei Ehrengäste in die Sendung geholt, nämlich zwei Urgesteine der Online-Marketing-Branche, die sozusagen maßgeblich an Affiliate Musics beteiligt waren, weil sie nämlich sowohl der ehemalige als auch der aktuelle Producer von Affiliate Musics sind, nämlich zum einen der Marco Young, der damals, als ich 2010 mit Affiliate Musics gestartet bin, mit Radio for SEO den ersten Podcast-Sender hatte, auf dem Affiliate Musics mehrere Jahre lief, der auch die Agentur Somago betreibt in Berlin, den auch viele kennen als SEO-Naut. Er ist auch Veranstalter der Campix Week, der SEO Campix, hat auch einen eigenen Podcast, nämlich den Vane Podcast. Und zum anderen, wie gesagt, den Jens Faultrath, den aktuellen Producer des Podcast-Senders Termfrequenz. Er hat auch dort eine eigene Sendung von SEO House, ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Take Value Consulting GmbH in Berlin, war früher bei der Telekom, ist auch ein altes SEO-Urgestein, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ihr beide heute als VIP-Stars bei mir in der Sendung seid. Hallo.
Hallo.
Moin, moin. Sehr schön, hier sein zu können.
Ja, freut mich auch, dass ihr endlich mal da seid. Ich glaube, wir hatten auch noch gar keine gemeinsame Sendung bisher.
Nee, wir hatten ja noch, ich hatte ja mal so die irre Idee, als wir noch alle bei Marco gehostet waren, wo er noch so nett war, die ganze Arbeit zu machen, dass wir vielleicht mal schaffen, so einen Jahresausklang mit allen Leuten hinzukriegen. Aber ich glaube, meine Idee ist nur bis zu Marco gekommen, und da er dann schon keine Zeit hatte, ist sie dann auch gleich schon wieder gestorben. Also manche Ideen sterben ja sehr schnell.
Ja, vor allem hatte der Marco ja damals auch gar keinen Bock mehr auf dieses Thema Podcasting. Und hat uns ja dann alle im Stich gelassen.
Ja, genau. Weil ich wusste, da gibt's den Jens und der kann das mal schön übernehmen. Der hat immer gesagt, der hat super viel Zeit. Und da habe ich gedacht, wenn der die Zeit hat und ich nicht, na, dann soll er es machen. Alles gut.
Das heißt, du meinst, der Jens hat mehr Zeit als du?
Naja. Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Einfach, um ihn zu provozieren.
Ach du, über Zeit redet man nicht, die hat man halt einfach nicht.
Ja, ihr merkt schon, es ist heute eine nicht gewöhnliche Sendung, sondern wir sprechen heute nicht nur über das Thema Affiliate Marketing, sondern auch, wollen auch, nachdem es ja eine Jubiläumssendung ist, auch ein bisschen zurückblicken in die guten alten Jahre, und haben uns da auch ein paar Themen überlegt, die wir heute ansprechen wollen. Und ich würde einfach mal beginnen mit einem kleinen Rückblick auf die OMX und SEOCom in Salzburg, die ja vor zwei Wochen war, wo wir alle drei ja auch vor Ort waren und uns dort schon getroffen haben. Und um den Hörern da auch ein bisschen Einblick zu geben, was denn da alles gesprochen wurde von den Speakern auf der in Salzburg, ja, wollte ich mit euch einfach mal ein bisschen quatschen, wie es euch dann so gefallen hat auf der OMX und der SEOCom.
Ja, fange ich mal an. Also ich fand die OMX diesmal sehr cool, aber man guckt ja immer auf so Konferenzen, wir hatten die Diskussion ja danach, immer so sehr speziell. Für mich sind Konferenzen sowieso Puzzleteile zusammenbauen, und da ist nicht die Headline von der Session ist für mich jetzt gar nicht ausschlaggebend. Für mich ist dieser generelle Ansatz halt immer spannend. Bei der OMX, den gehen die da ziemlich krass, und für mich waren so drei Sachen, die für mich entscheidend waren als Takeaways. Und das war einmal der Vortrag von dem Robert Seger, der sich sehr in den letzten Jahren darauf fokussiert hatte, irgendwie, ja, was macht man jetzt im Social Media, wie spricht man die Leute an? Und jetzt ist er in diesem Jahr so ein bisschen umgeschwenkt in die Richtung, ja, man soll eigentlich kleinere Zielgruppen intensiver betreuen, also so dieses authentische, herzliche Community-Building. Da hat er sehr stark drauf abgehoben. Das war für mich wichtig, weil es genau, glaube ich, die Richtung ist, die als Gegenbewegung irgendwie stattfinden wird zu diesem ganzen Mainstream-Gedöns und hier Ads einkaufen und Masse Traffic und so. Das fand ich sehr cool. Dann fand ich sehr cool, dass er es geschafft hat, mit seinem Vater mal auf die Bühne zu kommen. Der, wusste ich gar nicht, in Österreich da irgendwie Fernsehmoderator war. Das fand ich sehr authentisch.
Fußballmoderator, einer der bekanntesten.
Ja, ich kannte den gar nicht, aber ich fand halt super smart, dass diese beiden Generationen aufeinander geprallt sind. Und das fand ich cool. Und dann war für mich das Highlight eigentlich Julius van der Laar, der so ein bisschen aus dem amerikanischen Wahlkampf geplaudert hat und so ein paar Wissenslücken für mich geschlossen hat, auch so jetzt abseits vom Online-Marketing. Und danach der Professor Dr. Herbst, der so ein bisschen in die Irren der und Versenkung des Gehirns irgendwie so ein bisschen mitgenommen hat und wo diese ganze Populismusgeschichte irgendwie für mich so ein bisschen erklärlicher wurde. Das fand ich bei der OMX halt cool. Jens, wie war es bei dir?
Also ich muss sagen, das ganze SEOCOM OMX-Konstrukt hat, als wenn man so Referent da ist, ein ziemlich hohes Risikopotenzial, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass sich Oliver Hauser gerade um seine Referenten extrem gut kümmert und uns in ein super lustiges Hotel einbucht, nämlich ins Kmachl.
Du meinst Risikopotenzial für andere Konferenzen?
Nein, Risikopotenzial, dass man schlicht und ergreifend im Hotel bleibt, weil es einfach so geil ist.
Also, also muss man mal großes Lob aussprechen hier an den Oliver und an die Uschi, die beiden Veranstalter, die sich da wirklich mit extrem viel Herzblut um die Speaker und allgemein die Konferenz kümmern. Ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, die SEOCOM ist eine der besten Konferenzen in Europa, kann man eigentlich fast sagen, weil man einfach bei guten Konferenzen merkt, wenn der Veranstalter sehr viel Herzblut in so eine Veranstaltung investiert, das merkt der Besucher und vor allem die Speaker auch einfach.
Absolut. Und ich meine, zumindest für Referenten ist es auf jeden Fall die beste, weil man wird, glaube ich, nirgendwo so angenehm betreut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Schöne ist natürlich nicht nur ergreifend, jetzt gerade deswegen halt OMX, ich habe halt nur genau zwei Sessions vorgenommen. Wir sind nämlich erst zum Julius überhaupt hingefahren, weil wir uns wirklich vom Frühstück direkt ins Kaminzimmer vollgequatscht hatten. Ihr habt super geile Gespräche mit dem Sebastian Erlhofer gemacht. An der Stelle für einen Gruß, wenn du das hörst. War super fantastisch, sehr lehrreich. Wir haben viele, viele Sachen, die wir zusammen irgendwie so GSC-Analysen machen, unsere Erfahrungen ausgetauscht. Also ein Top-Niveau zu einem ganz konkreten Thema. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und da waren noch ein paar andere Leute mit dabei. Also es war wirklich, wirklich top. Und danach waren wir auch gleich wieder im Kmachl. Also dieser OMX-Tag war für mich eigentlich der Kmachl-Tag, von dem ich sehr viel mitgenommen hat, was jetzt nichts primär mit der Konferenz zu tun hat. Auf der OMX selber habe ich genau zwei Vorträge gehört, natürlich auch den Julius, wobei da jetzt inhaltlich wenig mitgenommen habt, das ist eher für mich als Politikinteressierter spannend, deswegen höre ich mir eigentlich öfters an und ich meine, die Kernbotschaft, die ist eigentlich jedem Marketier klar, hast du keine Botschaft, hast du kein Marketing, so kann man das ungefähr zusammenfassen, warum so das Hillary-Problem war und das gleiche, wenn man sagt, hast du scheiß Produkt, brauchst du auch kein Marketing mehr und heutzutage geht halt Produkt oder sehr stark mit Marketing einher, weil das immer direkt auf zurückschlägt und Leute sich auch über deine Sachen unterhalten, ohne dass du Kontrolle hast, etc. Was ich an Julius aber sehr, sehr faszinierend finde, ist, wenn man sich ihn anschaut, und Marco, kannst du dazu gleich was sagen, wenn du dir ihn anschaust, dann siehst du ganz genau, dass wir, können wir uns hier so toll finden, wie wir wollen, das ist halt ein Profi auf der Bühne. Wir sind gute Amateure. Also, ja. Er steht auf dem Punkt zu seinen Aussagen, seine Körperhaltung passt zu jeder fucking Aussage, die er hat, seine Bewegung auf der Bühne ist komplett sauber und strukturiert und zu allen Aussagen. Das ist ein ganz anderes Level, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ja immer das Thema. Also ich beschäftige mich ja auch zwar nicht so intensiv, aber teilweise mit dem Thema Rhetorik und Körperhaltung. Und wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie früher zum Beispiel die Angie Merkel war und wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, dann merkt man natürlich schon, ob jemand, ein Speaker oder Politiker oder wie auch immer, an sich selbst arbeitet. Also ob er sich wirklich selbst coachen lässt oder ob man halt eher ein Speaker ist, wo man sagt, ja, ich bin halt einfach eine eigenständige Persönlichkeit und ich gehe jetzt da rauf und halte meinen Vortrag. Oder ob du wirklich jemand bist, wo sagt, ich möchte selber an mir arbeiten, ich mache ein Coaching, ich verbessere meine Körpersprache, ich verbessere meine Rhetorik. Ich denke schon, dass man das bei bestimmten Personen merkt. Und ich finde auch, man merkt auch bei dem einen oder anderen Speaker, wie sich der ein oder andere in den letzten Jahren verändert hat.
Ja, ich weiß aber mal gar nicht, was positiv oder negativ ist. Also ich gebe dir recht, er ist sehr sehr straight, sehr so, ja, wie ein Politiker halt, so diese Kevin Spacey-Aura, die ihn so umgibt. Das macht er auch klassisch für seinen Bereich total richtig. Aber wenn alle so funktionieren würden, ich glaube, dann ist auch wieder scheiße. Also ich finde es auch blöd, wenn die Leute sich das abtrainieren, so zu sein, wie sie sind. Das finde ich irgendwie auch blöd, die Richtung. Deswegen, ja, ich liebe ihn und ich glaube, er macht eine Menge richtig und ich komme mir auch immer sehr, sehr klein vor. Aber andererseits darf dieser Hebel gar nicht entstehen irgendwie, weil ich glaube, dass genau das, was ihr auch gesagt habt, diese Herzlichkeit, dieses Menschliche auf diesen Konferenzen, wenn dieses Zwischenmenschliche darauf reduziert wird, dass alle nur noch rhetorische Wunder sind, dann glaube ich, geht den Konferenzen auch eine Menge verloren.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt. Also man sieht dann zum Beispiel bei Yogi Löw, der halt einfach nach wie vor mit seinem Slang ganz normal redet. Also ich glaube, wenn man es schafft, zum einen natürlich diese gewisse Professionalität zu haben, aber natürlich trotzdem authentisch ist, ich glaube, da macht es dann eher die Mischung.
Genau.
Definitiv nicht, desto trotz, er ist halt da ein Vollprofi. Und den Unterschied sieht man halt massiv und der kommt halt auch auf der Didaktik. Ich schaue mir ja oft Vorträge aus rein didaktischen Gründen an. Also gerade, ich schaue mir wirklich gerne Vorträge an zu Themen, die ich perfekt drauf habe, um einfach zu sehen, wie erklären andere Themen, die ich auch erklären muss, um einfach zu lernen, ah, guck mal hier, das ist einfach einfacher, als wie du es gemacht hast. Und er hat jetzt ein Thema, was ziemlich weit weg ist von dem, was wir tun. Und trotzdem schafft er es, sehr einfach zu erklären. Also das ist ja auch, wir haben ja auch alle hier so lustige Akronyme etc. Und jetzt sitzen ja in so einem Auditorium auch Leute, die komplett irgendwie neu sind, seit einem Monat Junior und werden jetzt mal dahin geschickt. Und die haben wir dann halt schon relativ schnell mal abgehängt. Und er nimmt halt alle mit, weil im Grunde genommen sind wir alle zu seinem kompletten Thema. Also ich meine, er macht zwar auch Marketing, aber in einem politischen Umfeld, er muss natürlich das ganze Thema nebenbei kurz mit hochziehen und erklären, was eigentlich geht. Und das schafft er sehr gut, ohne dass du dich irgendwie das Gefühl hast, du verstehst nicht, von was er redet. Und das ist halt etwas, wo man sagen kann, egal ob man jetzt künstlich wirkt oder nicht, und er wirkt nicht künstlich, also er ist das, was er da ist, also er wirkt jetzt definitiv nicht künstlich und du kannst ihn danach ja ansprechen, er ist ja nahbar, ist ja nicht so, dass du nicht einfach zu ihm gehen kannst. Ist seine Didaktik exorbitant gut.
Was war denn für euch so die Kernaussage oder so der größte Aha-Effekt auf der SEO-Com jetzt speziell? Also für mich persönlich muss ich sagen, was man halt sehr oft bei den Vorträgen gehört hat, war die Entwicklung im Bereich AMP-Seiten. Also für die Hörer, die nicht wissen, was damit gemeint ist, Google hat mit Accelerated Mobile Pages einen eigenen Zusatz sozusagen für Programmiersprache herausgebracht. Und das Ziel ist es letztendlich von Google, bestimmte Seiten zukünftig selber zu hosten, damit einfach die Ladegeschwindigkeit oder die Zugriffsgeschwindigkeit schneller ist, weil es geht ja immer mehr in den Bereich Mobile First. Und da hat Google natürlich ein Interesse, den Usern schnellstmögliche Ergebnisse zu liefern. Und dazu haben sie eben diese AMP-Programmiersprache herausgebracht, die von immer mehr Seiten verwendet werden. Wie ist da eure Meinung? Wird sich AMP irgendwann durchsetzen?
Was soll ich dazu noch sagen? Das ist so ein scheiß Thema, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Problem ist, setzt sich durch, weil Google es in den Markt drückt und im Grunde genommen ist es ein kastriertes Scheißformat.
Vor allem massiv, also das ist ja Wahnsinn, mit welcher Macht und mit welchem Marketingbudget sie da versuchen jetzt dieses AMP-Format durchzubringen.
Genau, und da muss man sich immer fragen, warum wollen sie das? Und da ist mal, ich bin ganz, ganz selten, ich bin nicht bekannt hier, die hessische Version des Pips zu sein, der auf Google rumhaut. Aber in dem Fall muss ich sagen, sind sie da wirklich auf meiner Meinung nach extrem evil Fahrt, weil sie holen sich die Kontrolle über den Content, über die Content-Auslieferung und ich verliere die schlicht und ergreifend. Das ist mal das, was passiert. Das ist das Gleiche, was Facebook mit seinen Instant-Artikeln macht. Am Ende werden die Leute einfach nur noch zu irgendeiner lustigen Art von Pipeline und man sieht ja im Mobile, wenn ich auf einer AMP-Seite bin und schließe die Seite, dann komme ich jetzt zurück zur SERP. Also das ist halt mal echt brutal. Ich bin nicht auf der Startseite der Seite, wo ich war. Das ist was ganz anderes. Und da kannst du dich mal mit ein paar anderen Leuten unterhalten. Die drücken ja mittlerweile auch rein, du kriegst nur noch gewisse Rich Snippets im Mobile angezeigt, wenn du auf AMP bist. Ansonsten werden die gar nicht mehr angezeigt. Und jetzt kommt der lustige Gag. Wenn du eine App installiert hast, also das ist ein Kunde von dir, weil der hat deine App installiert, sonst wäre er ja kein Kunde von dir. Also irgendwie, oder ein Heavy User, wenn du ein Content-Portal bist. Und du gehst auf AMP, damit du das scheiß Rich Snippet hast und deine CTR hochgeht und jemand drückt den AMP-Artikel, dann geht diese scheiß AMP-Seite auf. Drückt er das organische Ergebnis von vorher, was nicht AMP war, landet er natürlich über dein Manifest in deiner App. So, und ich sage dir jetzt nicht zu sagen, was das heißt mit Nutzungsintensität, der Unterschied, ob der Nutzer in deiner App landet oder ob er auf einer fucking AMP-Kackseite ist. Und das mal ganz klar gesagt, was Google hier macht, ist sehr, sehr, sehr übel. Sie nehmen sich hier ziemlich viel Usage auf ihre Sachen. Ich weiß nicht, wer ihnen da getreten hat, dass ihre Quartalszahlen wohl leider nur um eine Fastilliarde und nicht um zwei Fastilliarden gewachsen sind und sie jetzt alle da hochdrehen müssen. Und ich sag dir nur ganz im Ernst, ich frag mich, wo bleibt denn dieser bekloppte Oettinger, wenn man ihn wirklich mal brauchen, was zu tun gibt?
Vor allem, ich versuche ja auch immer den Bogen zu spannen, so ein bisschen zum Thema Affiliate-Marketing, was ja so mein Kernthema ist. Und da hinterfrage ich mich natürlich auch immer, welche Gefahr könnte AMP für die Affiliate-Branche sein? Weil zum Beispiel in dem Vortrag auf der SEO-Com von Bastian Grimm hat er zum Beispiel auch erwähnt, dass zum Beispiel die Washington Post, die ja auch AMP-Seiten mittlerweile nutzt, dass deren Werbeeinnahmen zum Beispiel um 50% eingebrochen sind. Der Grund dafür ist, dass AMP derzeit nur ganz bestimmte Werbeformate unterstützt, was natürlich wiederum für Affiliates bedeutet, wenn sie irgendwann mal AMP-Seiten nutzen müssen oder nutzen wollen, wie auch immer, dass sie dann gar nicht mehr mit der freien Entscheidung letztendlich Affiliate-Programme bewerben können, sondern nur noch vorgegebene Werbeformate nutzen könnten. Das ist auch immer so ein bisschen Gefahr für die Affiliate-Branche, also wenn sich AMP durchsetzen würde. Was meinst du dazu, Marco?
Also ich glaube, Jens hat schon eine Menge gesagt, was diese ganzen technischen Ableger da anbelangt. Ich gucke mir das einfach aus der Distanz an und sage, okay, mal abseits davon, wo der Traffic denn hingeleitet wird, jede Seite sieht identisch aus oder nahezu identisch aus. Und wenn das die Definition von Mobile für die Zukunft ist, nur um Google jetzt gerecht zu werden, dass die Performance-Last runterkriegen, dann weiß ich sowieso nicht, wo so eine Sachen wie Markenbildung etc. oder Identifikation, Authentizität, wo die überhaupt noch stattfinden sollen. Du hast jetzt das Thema mit Affiliate noch dazu gebracht. Also das ist auch eine Riesenbaustelle, denke ich mal. Ich glaube, das ist der totale Holzweg und ich glaube, das ist so ein Google-Plus-Ding. Also ich höre da auch schon gar nicht mehr zu, weil ich für mich glaube und annehme, dass ich in die Richtung nicht dauerhaft gucken werde und deswegen beschäftige ich mich auch nicht so intensiv damit, aber ich betreue auch wenig News-Seiten, muss ich sagen, deswegen bin ich in dem Thema, kann ich mich da so ein bisschen rausnehmen, aber für den Rest, so what, wir haben genug tausend andere Baustellen, die ins Marken, ins Branding irgendwie reingehen, die noch geschlossen werden müssen, da muss ich mich nicht über dieses fucking AMP irgendwie unterhalten, ich find's total überflüssig.
Was glaubt ihr persönlich, in 5 Jahren, wie viel Prozent der Webseiten nutzen dann AMP?
Ich hoffe keiner mehr, also ich hoffe wirklich, dass hier irgendwann mal irgendeiner merkt, dass hier ein echter Kartellhebel ist. Weil also das muss auf eine Rechtslage geklärt werden, weil Google es so massiv reindrückt, dass man, also als Newsseite kannst du jetzt nicht ohne, weil du kriegst das Listing im Karussell oben nur über AMP, du kriegst es nicht über normal und das ist halt ganz oben so, und mit Bildern und drückt eigentlich den Rest schon fast aus deinem Display raus. Ich meine, so groß sind ja so Handy-Displays nicht. Das ist einfach Wahnsinn, wenn du da nicht bist. Hast du halt nicht, aber die PI-Visit-Ratio von News ist sowieso schon nicht gerade gut, bei AMP ist sie unterirdisch schlecht. Wenn überhaupt deine gemessenen Zahlen stimmen, da die das ja auf ihrem scheiß CDN ablegen, weißt du ja nicht mal, ob sie das Conversion-Pixel, also dein Analytics-Pixel ordentlich mitzählen oder nicht. Du kannst ja nicht mal was prüfen, du kannst ja nicht mal eine Log-File-Analyse machen, was auf deinen Seiten passiert, weil sie nicht von dir geholt werden. Also du bist absolut ausgeliefert daran, dass das, was dir Google sagt, ja, dein Analytics-Pixel oder dein Webtrack-Pixel, das wird immer mitgezogen, das sie jetzt auch wirklich machen, weil du kannst es nicht prüfen, du bist ihnen gnadenlos ausgeliefert und jetzt wollen sie es in E-Commerce reindrücken und da sage ich dir, viel Spaß, wenn das dann und halt wie gesagt die Widget-Snippets, also wir hatten da mit einem großen mit Inhouse-SEOs von einer großen Rezeptseite geredet, die sagen halt, okay, Kinders, entweder ihr macht AMP oder ihr verliert eure Rich-Snippets. Verstehst du? Das ist brutale Ausnutzung von Marktmacht in einer echt üblen Art und Weise. Der lacht sich, jeder Kartellrechner freut sich, der Staatsanwalt freut sich, weil der gewinnt halt blind. Also der, so doof kann man gar nicht sein und den Scheiß nicht zu verlieren.
Ja, aber wenn du vom Kartellrecht sprichst, dann müsste man ja auch in Frage stellen, inwieweit denn es dann rechtlich haltbar ist, dass zum Beispiel Google sagt, sie wollen irgendwann den mobilen Index als Hauptindex gestalten, weil du kannst ja theoretisch den Unternehmen auch nicht vorschreiben, dass sie ihre Webseiten jetzt mobile optimiert zur Verfügung stellen.
Das ist was anderes, weil die Seiten bleiben immer noch bei dir. Und auch das war übrigens das zweite große Thema. Ich würde noch einmal ganz kurz nochmal zu OMX zurückkommen wollen, aber das ist das zweite große Thema auf der SEO.com gewesen, ist dieser Mobile Index. Also die Grundziel von Google ist, sie wollen nur einen Index haben. Und sie haben im Moment auch nur einen, der aber hauptsächlich die Desktop-Seiten also auswertet und über das Well-Alternate notfalls einfach die URLs tauscht. Die wollen aber grundsätzlich zukünftig lieber die Mobile-Seiten crawlen. Das ist ihr Ziel. Das ist aber auch ein Ziel, das sie nur ausgerufen haben. Also es ist jetzt ein Projekt, was gestartet wird. Ich hab ja die Möglichkeit gehabt, mit John Muda lustig ihn da auszufragen, und habe ich so lange gefragt, bis er dann zugegeben hat. Das ist eine Idee. Die wissen nicht, wie sie da hinkommen. Deswegen kann jetzt auch keiner sagen, bereite dich vor, weil sie wissen selber nicht, ob es funktioniert, weil die Constraints sind halt sehr groß auf dem Weg dorthin. Wenn du aber keine Mobile-Seite hast, dann wird halt deine Desktop-Seite in den Index aufgenommen. Das ist alles. Das ist kein Unterschied zu jetzt.
Okay.
Also du musst keine Mobile-Seite haben. Die nehmen halt nur den Mobile-Crawler. Und der hat gesagt, wir können nur dann umswitchen, wenn die Suchergebnisse exakt gleich gut bleiben, weil sonst machen sie ihr Produkt kaputt. Und ein gleich gute Suchergebnis herauszubekommen, wenn Mobile-Seiten textreduziert sind, und ich bin textbasiert, ist schwer. Wenn Mobile-Seiten weniger Links enthalten, weil ich halt vieles einfach rausnehme, weil ich die Seiten einfacher mache, und ich bin linkbasiert, ist schwer. Und die haben noch überhaupt keine Ahnung, wie sie das Problem lösen sollen. Die testen jetzt halt erstmal.
Das heißt, die richtige Strategie für jeden wäre eigentlich zukünftig unabhängiger werden von Google. Weiß ich, hat jemand von euch den Vortrag vom Uwe Hamann gesehen auf der SEOCom?
Leider nicht. Aber Marco, super, dann kannst du uns jetzt aufklären.
Ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen, aber ich habe gerade die Präsentationen offen, und es ging ja, glaube ich, in seinem Vortrag darum, dass er ja, also der Vortrag hier, glaube ich, irgendwie vom Affiliate zur Marke, dass er früher Affiliate war, dann irgendwann seinen eigenen Shop gegründet hat und dann irgendwann 2013 den Schuss vor dem Bug bekommen hat, wie er es beschreibt, indem er eben von Panda und Pinguin getroffen wurde und dann einen Umsatzrückgang von 40% in 4 Wochen zu verzeichnen hatte und sich dann natürlich die große Frage stellte, okay, ich habe jetzt 25 Mitarbeiter, ich habe jetzt einen Umsatzverlust von 40%, weil Google aus bestimmten Gründen meine Seite nicht mehr toll findet. Und dann hat er sich letztendlich neu orientiert und festgestellt, dass eben Google nicht nur die einzigste Traffic-Quelle ist, auf die man setzen sollte.
Ja, ein Vortrag, also ich mag Uwe wirklich, aber der schwierig war. Nicht, weil der Vortrag schlecht war, sondern weil eben diese Diskussion erstmal grundsätzlich wieder aufgekommen ist, ob so eine persönlichen Entwicklung, ob die überhaupt was bei so einer Konferenz zu tun haben. Ich glaube schon, weil es nämlich dieses Problem zeigt, zumindest für uns Leute, die in dem Thema schon drin sind und die sich intensiv damit beschäftigen. Ich glaube, da ist es total wichtig, und ich habe ihm wirklich ultra gerne zugehört. Es zeigt aber natürlich auch, dass es sehr, sehr individuell ist. Also auch er hat eben gelitten unter dieser Abhängigkeit von Google. Er liebt aber natürlich diese Abhängigkeit von Google auf der anderen Seite, weil er die Sichtbarkeit ja wiederbekommen hat. Also für mich war jetzt nicht die Lösung da drin, jetzt zu sagen, nee, ich scheiß auf den Google-Traffic und ich nehme irgendwie was Alternatives, sondern er hat eigentlich auch gezeigt, wie schwierig es ist, eigentlich für sein Produkt mit den Margen, die ich denn auch habe, alternative Quellen überhaupt zu finden für Traffic oder wo ich Umsatz generieren kann. Ich meine, jeder von uns liest das ständig irgendwie, alternative Suchsysteme etc. pp. Ja, sollte man sich mit beschäftigen, aber so einfach ist es nun auch nicht. Wenn ich auf meinem Produkt 300% Marge habe, dann kann ich eine Menge in Amazon machen. Aber die Leute, die meinetwegen 30-40% haben, die sind bei Amazon ziemlich schnell durch. Bei den Preissuchmaschinen etc. pp. ist ja ähnlich im Endeffekt. Ich finde das alles, wir hängen schon sehr stark an dieser großen Krücke von Google. Ich glaube, alle anderen Vermarktungsflächen, außer jetzt irgendwie, wenn ich großes Ad-Spending nehme, die sind halt relativ schwierig. Das war, glaube ich, auch so mit zumindest meiner erkannte Kernaussage von dem Vortrag von Uwe, dass es eben ein ständiges Arbeiten ist, probieren, irgendwelche Nischen zu bekommen, aber dass der große Hebel eigentlich auch in der Marge liegt. Das heißt, wo hole ich mein Zeug her? Kann ich in China noch günstiger produzieren, um meine Marge hochzubekommen, damit ich diese alternativen Suchsysteme auch benutzen kann, auch für den Vertrieb? Ja, das war so ein klassischer Vortrag, wo für einen selber, der Pascal Van Thuy würde immer sagen, ja, da müssen in jedem Vortrag immer irgendwie 3 Erkenntnisse sein, die jeder umsetzen kann. Nee, kann bei so einem Vortrag halt nicht jeder, weil der Angestellte irgendwie in der Agentur, den wird es überhaupt nicht interessiert haben, was er erzählt hat. Ich fand's mega. Das war so ein Vortrag, der zeigt so, wie weit die Welten eigentlich so auseinander sind auf diesen Konferenzen, die wir auch, glaube ich, nicht lösen können.
Also genau, was er schreibt, der Uwe, unter anderem in seiner Präsentation, ist, dass er eben vor allem auf Nischen setzen würde, das heißt, sich zu spezialisieren, in seinem Fall auf personalisierte Geschenke, und dann natürlich auch ein USP schaffen. Also er zum Beispiel hat eben die Geschenke so personalisiert, dass er sagt, er bedruckt die Geschenke selber, er graviert sie selber, er bestickt sie selber mit Swarovski-Veredelungen. Das heißt, er bietet ja letztendlich für den User letztendlich den Mehrwert, dass er sehr viel personalisiert in den Produkten damit seine Nische gefunden hat. Und das ist ja schon ein interessanter Hinweis, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen Online-Shop und sollte mich nicht mit Massenshops messen, sondern sollte wirklich meinen Spezialbereich suchen, wo ich dann letztendlich ein USP habe gegenüber den Amazon und Co's der Welt.
Du musst halt aber immer individuell sein, ne? Also den ganzen Markt, den er da beschreibt, den gibt's ja auch schon. Der ist ja nicht besetzt, sondern ich glaube, es ist wirklich. Am Ende ist es wieder Arbeit, Produkte ständig zu kreieren, irgendwie die neu sind, die der Konkurrent noch nicht hat, irgendwie um immer dieses kleine Quäntchen Vorsprung zu haben, um sich am Markt insgesamt zu halten, weil wir kennen es ja in allen Bereichen, dass die Großen, die Idee, die du erfunden hast, werden die Großen irgendwann einfach mit in ihr System einnehmen und du hast nur eine ganz kurze Timeline, um überhaupt darauf zu reagieren und deinen Cash irgendwie im Endeffekt zu realisieren oder du schaffst es in der Zeit, so stark als Marke präsent zu sein für dieses Ding, was du entwickelt hast, dass die Leute an dir nicht vorbeikommen. Und da ist, glaube ich, Uwe nicht in der Position, um an diesen Großen sich im Endeffekt zu messen. Deswegen ist ja die Timeline relativ schmal, die er da hat. Also, aber es sind Probleme, die alle haben da draußen. Also es ist nicht so, dass nur sein Problem ist, sondern ich glaube, überall ist das so das Thema.
Ja, deswegen sage ich, Marketing und Druck geht auch manchmal sagen, und das ist eine ehrliche Erkenntnis, wenn du sagst, okay, für das Produkt und der Marge, die ich habe, kann ich einfach kein sinntragendes Marketing, dann ist es halt so, da muss ich was Neues machen. Also, ist halt so. Die Erkenntnis ist manchmal da. Aber zurück zu deiner Frage. Nein, ich bin nicht der Meinung, man sollte auf Google verzichten, weil es ein großer Kanal ist. Ja, ich denke aber, es ist ein Marktplatz, der sich nicht alles erlauben kann. Und dementsprechend natürlich den Gesetzen unterwerfen muss, die einfach mal da sehr schwach aufgestellt. Also was da bei, ich sag nur, Facebook und Hasskommentare und wir können nichts gegen tun, ist natürlich Käse. Wenn du nichts gegen tun kannst, dann muss die Plattform hier down genommen werden. Das ist das Resultat. Ich frage mich immer, wo sind denn unsere Gesetzesvertreter und haben die alle ihre Eier verloren? Also das ist ja echt überhaupt nichts, wo man großartig diskutieren muss. Die Rechtslage ist dort eindeutig. Man muss sie nur exekutieren. Und dem Moment, wo man das androht, bewegen die sich auch. Wenn man dir aber sagt, oh, ich habe hier leider keine Postanschrift, sag, nee, du verdienst hier Geld, dann kriegst du halt hier keinen. Also die sind da, die sind total einfach und sie sind da, ist sie nur keiner. Und das ärgert mich. Und wie gesagt, AMP ist eine böse Sache, was sie vorgemacht haben, ob sie dann da oben drüber 3 Ads oder 4 Ads oder 5 Ads oder 10 machen. Das ist Sache, das ist ihr Produktmarketing. Das ist egal. Ob jetzt da nochmal Shopping-Ergebnisse größer oder kleiner, das ist ihr Produkt, das ist egal. Aber innerhalb von Shopping gilt für wieder das gleiche Recht. Aber bei im freien Bereich und Leuten sagen, du musst irgendein Format unterstützen, das ist wirklich Ausnutzung und Marktverzerrung. Da musst du natürlich entsprechend rein. Und wie gesagt, bei Shopping gibt es das Problem, gibt's ja auch nochmal das Problem, das ist ja schon seit 15 Jahren, da habe ich ja sogar schon an den Papers mitgeschrieben für die Scheiß-Kartell-Scheiße von den anderen Shopping-Plattformen, die natürlich sagen, wenn ihr ein eigenes Produkt habt und bindet es bei euch stärker ein, also das ist dann auch was, wo ich beim Pip immer konform gehe, wenn er das sagt, dann ist das natürlich etwas, das ihr hier eine Macht verwendet und das muss natürlich kartellrechtlich geprüft werden, ob das in Ordnung ist. Ich bin mir nicht sicher, wie die ausgeht, weil da kann man verschiedene Sichten drauf haben und dafür gibt es zum Glück Anwälte. Aber das Ding liegt 15 Jahren bei der EU und die wissen alles nicht, machen sie jetzt Verfahren, machen sie nicht. Und wo ich immer sage, Kinders, macht's einfach, dafür seid ihr da. Und dann guckt mal, was rauskommt. Wir sind Gerichte da. Wir haben mal Gewaltenteilung. Nur wenn die Exekutive einfach nichts macht, dann sitzt man halt da und denkt sich so, ja mei, dann baut halt die Behörde ab, wenn die nicht arbeiten wollt, dann haben wir wenigstens das Geld gespart.
Genau, so ist es.
Du kommst am Google nicht vorbei, aber wie immer, man sollte sich natürlich auch auf einen Kanal nicht hundertprozentig abhängig machen, aber wenn er so irgendwie seine irgendwas zwischen 10-30-40% zu deinem Revenues beiträgt, dann ist es wahrscheinlich das, was heutzutage im Internet üblich ist, weil es einfach ein großer Traffic-Verteilstation ist, bezahlt oder also auch nicht bezahlt. Genauso wie die anderen Plattformen, die Traffic verteilen, ebenfalls in deinen Marketing-Mix reingehören.
Wie fandet ihr eigentlich, Marco, du hast gerade vorhin angesprochen, die Diskussion, die danach entstand, hinsichtlich der Recaps zur SEOCom, dass man schlechte Vorträge nicht erwähnen sollte und so weiter und so fort? Also meine Meinung dazu ist, dass letztendlich jeder Recap über so eine Veranstaltung eine subjektive Einschätzung der Vorträge ist, und man möchte ja, sag ich mal, den Besuchern, die nicht auf der Veranstaltung waren, einfach mal einen Überblick geben über die Vorträge, die jetzt ohne Werthaltigkeit der entsprechenden Vorträge, und letztendlich kann sich ja jeder Leser selbst rauslesen, ob ihm jetzt die Info in dem Recap weiterhilft oder nicht.
Also ich finde das Thema, habt ihr vielleicht schon rausgehört, mega anstrengend, muss ich sagen, weil es auch keine Lösung dafür gibt. Jeder hat aus seiner Perspektive recht, wenn er auf diese Konferenz raufguckt. Und ich kenne dir als Veranstalter selber, natürlich liest sich irgendwie eine Meinung, die jetzt vielleicht nicht meiner entspricht, irgendwie immer ein bisschen komisch. Aber so ist es nun mal mit uns Menschen. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und ob Pascal jetzt sagt irgendwie, dass da irgendwie wieder dieses Bullshit-Wort Content Marketing irgendwie oder die Wörter da rausgeholt wurden, ja, da saßen bestimmt im Publikum auch welche, die das erste Mal gehört haben und die von dem Vortrag, um den es da ging, fasziniert waren. Das habe ich ja gar nicht zu beurteilen. Ich sitze in diesem Kristallturm, glaube ich, und habe von Online-Marketing, glaube ich, einen ganz guten Rundumblick. Und da sitzen Leute im Publikum, die wirklich noch wenig Ahnung von dem Thema haben. Für die ist diese ganze Diskussion super befremdlich, glaube ich. Und auch als Veranstalter probiere ich immer so ein Mittelmaß hinzukriegen, irgendwie die Leute miteinander zu verbinden. Aber es ist so unmöglich. Das meine, wie Jens vorhin gesagt hat, wir sitzen da in dem Gemachel. Das ist für uns als Speaker total toll, weil wir hofiert werden irgendwie und weil wir gerne zu der Konferenz kommen. Aber im Endeffekt, es führt ja nur dazu, dass wir eigentlich in unserem eigenen Saft irgendwie so schwimmen. Und ob die Teilnehmer jetzt wirklich mitgekriegt haben, dass das jetzt eine Konferenz mit Herzblut ist, oder ob ich bei der Campix irgendwie jetzt mir irgendwie mit meinem Team da irgendwie ein Jahr vorher den Arsch aufgerissen habe, ich glaube, die Wahrheit gibt's gar nicht, sondern die kommen da hin und konsumieren und sind auch ja relativ objektiv. Dieses ganze Subjektive, das findet eigentlich gar nicht so statt. Und jeder hat dann seine Wahrheit, und die Wahrheit ist immer, war das Essen gut. Und da weiß ich ja, wo im Endeffekt, wo wir uns dahin bewegen. Ich will das auch gar nicht lösen. Ich gebe mir nur Mühe. Und dieses Level, wenn jeder aus seinem Business so ein bisschen spricht, was er über den Tag so macht, und wenn er an dem Thema SEO arbeitet, jetzt im Falle von SEO, dann kann alles irgendwie das goldene Nugget für mich beinhalten. Alles und nichts. Also liegt immer sehr stark auch an meiner Tagesform und aus der Perspektive, wo ich gerade in dem Moment stehe. Und das kann in einer Woche wieder ganz anders sein. Also ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann aus dieser Pedrohe.
Ja, ich fand, mich hat es nur geärgert, wenn jemand eine Diskussion losstößt, ob jetzt Recaps gut oder schlecht sind, in Zusammenhang mit einer Konferenz, die gerade stattgefunden hat, dann klingt es so, als wäre die Konferenz nicht so gut für jemanden, der die Person nicht so gut kennt. Jetzt in dem Fall Pascal. Seine Kritik fand ich an den Recap-Dasein an sich nicht falsch. Ich fand, es hat mich nur sehr geärgert, dass jetzt gerade zur SEO-Com gekommen ist, weil die inhaltlich, also wie gesagt, auf der OMX hatte ich zwei Vorträge gehört. Julius, ich hatte übrigens auch den Tobi Fox gehört, an der Stelle viele Grüße, Tobi, der in deren sehr schönen praktischen Vortrag gehalten hat. Also man kann ja verschiedene Arten von Vorträgen haben, ich habe meistens so methodische Vorträge, wo ich halt sage, ich versuche eine Methode und ihre Anwendung zu zeigen. Da kannst du eigentlich ja nur eins mitnehmen, passt die Methode für mich oder nicht. Mehr kannst du da nicht mitnehmen. Aber das ist ein methodischer Vortrag. Weil ich aus der Lehre komme. Ich bin ja an der Hochschule, und da hat man immer so diesen Dozententhema, sagt, ich möchte eine Methode gerne, dass jemand die von vorne bis hinten versteht. Das ist so der Anspruch, mit dem man da reingeht. Er hat jetzt einen Vortrag gemacht, das ist was ganz anderes, er hat einfach irgendwie sieben oder zehn, ich weiß nicht, 14. Kleine Kniffe, oder 14, genau, 14 kleine Kniffe, die bei seiner Arbeit, von denen ich habe das Problem, und mit dem Tool kriege ich das sehr schnell gelöst, Punkt. Wenn du das Problem nicht hast, kannst du mit dem Tipp nichts anfangen, hast du das Problem und kennst das Tool nicht und sagst, wow, das geht ja doppelt so schnell, als wie ich es bisher gemacht habe, Haken dran, hab was gelernt. Und bei 14 hat jeder irgendwas mitgenommen, ich hatte auch mir zwei aufgeschrieben. Da wird aber keine Methode, die Methoden erklärt er dabei gar nicht großartig, die musst du wissen. Also das ist dann für jemanden, der in dem Thema arbeitet und schon weiß und sagt, cool, das ist ja eine Abkürzung gegenüber meinem bisherigen Weg. Also ein sehr pragmatischer, cooler Vortrag, ist aber eine ganz andere Art, wie ich an ein Thema rangehe, weil er einfach, sein Thema war, wie mache ich meine tägliche Arbeit einfach etwas schneller. Und das ist schön, da nimmt man auf jeden Fall was mit. Und wenn du nur sagst, oh, die anderen 10 Sachen macht er genauso wie ich, also bin ich wohl nicht so doof, weißt du, also bin ich wohl nicht so ineffizient, wie man manchmal denkt, wenn man da sitzt und denkt, huch, der Tag ist schon wieder rum. So gibt's halt noch andere Arten von Vorträgen und das muss man sich immer anschauen. Das, wie gesagt, der Tobi, super Vortrag, an der Stelle ein schönes Lob. Und das ist etwas, wo man sich halt wirklich ein bisschen bei den Namen, die man kennt, ein bisschen überlegen muss, auf welcher Ebene sind die eher unterwegs? Sind die eher methodisch? Sind sie eher pragmatisch? Sind sie eher storylastig? Kannst ja auch machen, dass du über Anekdoten etwas versuchst zu erklären. Und passt das irgendwie zur Problemstellung, die ich habe? Oder finde ich es einfach nur interessant, wie ich mir immer meinen Julius gerne reinhange, weil ich auch politisch interessiert bin und immer schön finde, was er da aus der USA erzählt, weil es einem einfach einen anderen Blickwinkel drauf gibt und man doch so ein bisschen Marketing mitnimmt und halt einfach was über Vortragsstil lernt. Und da ist es so, dass bei den meisten Konferenzen, und ich war jetzt wirklich dieses Jahr auf ziemlich vielen Konferenzen, kleine, große, regionale etc., man nimmt immer etwas mit, man darf halt sich nicht borniert hinsetzen und sagen, im Moment habe ich gerade das Problem nicht, was der Typ da vorne mir erzählt, also höre ich nicht zu, weil du kannst es ja in einem halben Jahr haben. Also ja. Oder einfach nur versuchen, wie gehen die generell an eine Problemlösung ran? Und dem Moment, wo man sich boniert wo reinsetzt, sollte man einfach gar nicht auf der Konferenz gehen.
Genau, also vor allem, es gibt ja auch immer unterschiedliche Wissenslevels, wie ihr vorhin schon gesagt habt, von den Teilnehmern auch selber, die dann zum Beispiel einen Recap schreiben. Es gibt die uralt Erfahrenen und es gibt vielleicht die Junior Account Manager, die jetzt vielleicht einfach dahin geschickt werden und hier lernen mal was und schreiben einen Recap drüber. Die können es ja auch gar nicht einschätzen, was ist jetzt ein guter oder was ist ein schlechter Vortrag.
Genau. Für sich schon, für sich selber schon. Also, weil die Frage, Sie können es ja nur für, also die einzelne Zuhörer muss ja sagen, habe ich in dem Vortrag habe ich was gelernt, egal auf welcher Ebene, didaktisch, methodisch, praktische Arbeitsweise etc. oder eben nicht, oder viertens, das kannst du auch einfach nur sagen, hat er mich unterhalten. Also das ist jetzt für mich auch klassisch so eine Sache, der Anspruch, den ich an eine Keynote stelle. Da nehme ich jetzt nicht mit, dass ich irgendetwas mitnehmen muss, was ich tun soll. Das habe ich jetzt zum Beispiel beim Markus an der Keynote nicht, habe ich aber nicht erwartet, hat mich aber gut unterhalten und Lust auf den Tag gemacht. Und das ist die Aufgabe einer Keynote. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel nicht zu Bits and Pretzels oder den Online-Marketing-Rockstars fahre, weil wenn ich mir die Agenda anschaue, sage ich, ich habe nur Keynotes. Dann habe ich danach sehr viel Lust, aber nichts gelernt. Und Lust habe ich so schon. Also das bringt mir dann, also ich war nie da, das ist nur eine Ansicht von außen. Aber ich bin intrinsisch motiviert, sonst bräuchte ich gar nicht zu arbeiten. Und deswegen brauche ich halt nicht eine Konferenz, die aussehen würde, als würde sie nur aus Keynotes bestehen, weil ich brauche dann schon Inhalt. Ich habe gar kein Problem, wenn man mittags nochmal eine Keynote hat, für den Fall für die Leute, die nicht ganz so lange motiviert gehalten werden können. Also, und das ist so das Thema, wo ich sage, das ist wahrscheinlich nicht meine Art von Veranstaltung. Deswegen gehe ich zu denen auch nicht hin. Ja. Wenn ich jetzt hingehen würde, würde danach sagen, was ein Kack, hier sind nur Kinos. Ja, okay, dafür ist sie aber da. Bist du halt falsch.
Ja, wobei ich war auf der Bits and Pretzels und ich war sehr angetan. Also es waren jetzt nicht nur Keynotes, sondern es waren auch sehr inspirierende Vorträge dabei. Zum Beispiel von My Müsli oder wie heißt dieser Jogging-Tracker, wo du mitmäst, wie viel Kilometer und wie schnell du gejoggt bist.
Runtastic oder?
Runtastic, genau, der Gründer von Runtastic, wo es einfach darum ging, wie macht das Unternehmen Mitarbeiterführung, wie schaffen sie es, die Mitarbeiter zu motivieren. Also es waren natürlich viele Themen dabei, die jetzt nicht in unserer SEO- oder Affiliate-Welt angesiedelt waren, sondern es war halt einfach so übergreifendes Online-Marketing oder Unternehmer Vorträge, aber darum ging es ja auch bei Bits & Brezel, das ist ja eine Startup-Konferenz, also ich kann es persönlich nur sehr empfehlen, also ich war sehr angetan von der Konferenz.
Ja, so sieht man, dass jeder seine eigene Perspektive hat. Da gibt's auch gar keine Lösung irgendwie. Jeder muss sich da selbst öffnen oder den Kanal zulassen und alles ist richtig. Wenn Jens da nicht hin will, dann ist es richtig. Es gibt eben nichts Schlimmes oder Gutes dabei, sondern es ist jede Entscheidung und daraus entstehen Lebensgeschichten irgendwie aus Entscheidungen.
Genau, deswegen würde ich sagen, schließen wir mal den Themenblock ab. Vielen Dank nochmal an den Olli und die Uschi für die tolle OMX und SEOCom und ich denke, wir freuen uns alle drei schon auf kommendes Jahr und freuen uns alle drei, wenn wir hoffentlich nächstes Jahr wieder als Speaker eingeladen werden.
Da freue ich mich jedes Mal. Also wie gesagt, und inhaltlich war es absolut eine super Konferenz, weil ich, so wie gesagt, ich hab viel aufgeschrieben und viele To-Dos mitgenommen, und das ist für mich so das Kennzeichen. Genau wie dieses Jahr übrigens auch der, ich war beim SEO Day viel mitgenommen hat, nachdem es ja davor, fand ich, etwas enttäuschend war, hat hier Fabian doch massiv auf die Qualitäts Gas gegeben, so dass ich da auch wieder sehr viele
da mitgenommen habe. Da war ich leider nicht, weil ich da leider nach Rottos auf einem Publisher-Event von Eltur musste.
Ja, das kann ich natürlich verstehen, da kann man natürlich schwer mithalten.
wart ihr beide eigentlich auch mal als Affiliates aktiv?
Ja, ja. Aber ich bin froh, dass ich die Zeit hinter mir gelassen habe, weil diese Big Business in Form von ich mache hier mit allen Pixels irgendwie rum, das ist nicht mein Ding. Und das normale Business, was es früher gab im Arbitragegeschäft, das ist überhaupt keine Krücke mehr, auf der ich nach Panda stehen möchte. Also für mich ist immer der Garaus, irgendwie nach Hause zu kommen und zu sagen, irgendeine Idee, die ich mal hatte, und sei es dann Arbitrage, führt jetzt dazu, dass ich irgendwie meine Hausrate nicht mehr bezahlen kann. Und nach Panda war mir relativ bewusst, dass der Part von meinem Geschäft irgendwie dieses Risiko beinhaltete. Deswegen bin ich aus dem Thema eigentlich völlig weg. Ich habe noch ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, dafür, wo bestimmte Richtungen sind, aber ich würde da nicht mehr aufspringen, sondern mache es eigentlich eher dann vielleicht für Kunden irgendwie, um dann noch einfach so einen Vertriebsprozess aufzusetzen. Aber ich selbst, da kommen wir vielleicht ja auch noch zu, wenn die Zeit reicht, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass nicht, kommen wir in den Bereich schnell und hektisch reich vielleicht nochmal dazu. Da schließt sich dann für mich der Kreis so.
Genau, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind eben auf die guten alten Zeiten, weil ihr ja auch schon lange in der Branche seid. Und ja, da wollte ich einfach mal nochmal einen Blick zurückwerfen für die Hörer, die vielleicht jetzt noch nicht so lange in der Branche dabei sind. Und wir wollten heute mal eine außergewöhnliche Sendung machen, was denn früher so alles möglich war, was jetzt überhaupt nicht mehr geht und wie einfach es früher war, mit Affiliate-Marketing richtig viel Geld zu verdienen. Also wenn ich zum Beispiel an meine Projekte denke, ich hatte ja mehrere hundert Seiten, Affiliate-Seiten, die automatisiert Content erstellt haben, die dann alle miteinander verlinkt waren, die innerhalb von der Woche alle super gut gerankt waren, die dann zusätzlich mit Google AdSense noch fünfstellige Umsätze im Monat verdient haben und dann von heute auf morgen, damals 2004 mit dem Florida-Update, alle auf einmal weg waren, weil sie eben untereinander verlinkt waren. Es waren natürlich damals schöne Zeiten, aber da hat man halt einfach auch gesehen, wie schnell eben so eine Veränderung von einem Google eben dazu führen kann, dass halt von heute auf morgen einfach ein gigantischer Umsatz wegbrechen kann.
Ja, und das ist ja das Risiko dabei, hast du ja gesagt. Und für mich ist immer in der Betrachtung, gerade rückwirkend, immer wichtig, von den Leuten, die damals gesagt haben, sie sind hier die möchte gern Millionäre im Arbitrage geworden. Für mich war mehr so ein menschliches Learning dabei, einfach auch zu sehen, dass viele Leute, die erzählt haben, sie haben richtig viel Cash gemacht, die haben sich nicht so verhalten, als ob sie richtig viel Cash gemacht haben. Und ich probiere das immer menschlich so gegeneinander zu matchen. Und das ist für mich eher jetzt so ein Learning, wo ich denke, ja, okay, erzähl du mal, dass du super erfolgreich warst und Umsatz mit Gewinn verwechselt hast. Ich glaube, dass das ist für mich jetzt so ein Basis-Learning gewesen. Und was übrig bleibt, ist eigentlich so wie bei dir auch, ich habe wirklich noch sehr, sehr viele Domains. Und bei mir ist es jetzt so ein Posten, der monatlich mit der Buchhaltung immer durchgeht. Hostingkosten muss ich einstampfen. Bei den ganzen Scheiß bis auf die generischen Dinger brauche ich überhaupt gar nicht mehr. Also eigentlich geht es nur noch darum, den ganzen Müll abzubauen, weil das, was du gerade beschrieben hast, das funktioniert halt nicht mehr.
Du schmeißt es einfach weg, oder? Also ich kann mich nicht trennen von diesen Scheiß-Domains.
Ja, was soll ich damit? Mit irgendwas generische minus 24 oder so. Ist doch alles Kack. Ich habe genug damit zu tun, die Marken, die ich aufbauen will, aufzubauen. Da brauche ich den ganzen Ballast überhaupt gar nicht mehr. Das habe ich gelernt. Fokus ist wichtig. Also wenn du von deinem Fokus wegkommst und auch mit so einen Scheiß-Domains oder mit so einen Projekten, dann machst du dich schwach. Du musst auf das schießen und zielen, wo du hin willst und nicht mit diesen ganzen Nebenbaustellen. Das ist tödlich. Und ich sehe da ganz viele Leute, die sich da megamäßig verzetteln. Da habe ich meine Learnings halt gemacht in den letzten Jahren und bin da halt weg.
Ja, also ich hatte...
Warst du auch mal Spammer, Jens?
Nee.
Nee. Gar nicht. Jens. Aber nee. Ein guter SEO muss immer mal Spammer gewesen sein früher.
Nein. Muss man nicht. Ich bin ja ein Hochschulgewächs, darfst du nicht vergessen. Ich bin ja nicht da aus Versehen reingeschlittert, sondern habe ja Informationswissenschaften studiert. Deswegen bin ich Informationswissenschaftler und kein ITler. Wir haben schlicht und ergreifend, also reich geworden wäre ich gerne, mir hatten schlicht und ergreifend die Skills gefehlt. Ich bin kein Programmierer. Also ich kann jetzt hier nicht automatisch irgendwelche Seiten irgendwo hin, das kann ich gar nicht. Also dementsprechend.
Also nie Spam-Links aufgebaut mit X-Rumor oder irgendwelchen Content gecrawlt und dann automatisiert in die Seiten eingebaut, nie irgendwie was Böses gemacht?
Nein, ich organisiere Wissen. Das ist mein Job. Deswegen sage ich auch. Wissen. Genau. Und deswegen, also ich habe dann die Sachen immer gehört, vor allem habe ich das immer lustig verfolgt, was früher hier bei SEOFM Lustiges erzählt worden ist, aber für mich waren das im Großteil böhmische Dörfer. Ich habe ja wirklich als SEO angefangen, die T-Online zu machen. Das war mein erster SEO-Job, weil ich ja dort die Suche gemacht habe und dann halt aus Versehen zu diesem Thema gekommen bin, aus Versehen. Ich war ja nicht da angefangen als SEO, sondern ich bin da rüber geschwappt, weil kein anderer da war und bei mir irgendwie Suche in der Abteilung drin stand. Aber ich habe Suche gemacht und dann habe ich direkt damit angefangen. Also ich bin wirklich direkt Corporate und dann halt auch gleich mit einer etwas nicht so ganz überschaubaren Seite. Und da kam halt auch meine Skills voll zum Tragen, weil da geht's halt einfach große Systeme für Nutzer und Suchmaschinen. Also bei uns ist ja immer UX und SEO ein und dasselbe. Deswegen fand ich es so lustig, als dann irgendwie, weiß ich auch nicht, 2014 oder 2015 irgendwie Toba meinte, SEO heißt jetzt Search Experience Optimization. Da sage ich, nee, das heißt schon seitdem ich es mache. So, und das ist mal 2006 und wahrscheinlich war es vorher auch schon so. Das ist doch Mumpitz, dass es jetzt so ist, weil das schon immer so war. Und ganz im Ernst, bei einer T-Online Dienst aufzubauen, ist halt auch echt das Sinnloseste, was du tun kannst, wenn du die Domains anschaust. Das war einfach nicht das Problem. Deswegen sage ich auch ganz klar, wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, du, wir sind hier irgendwie so ein KMU und haben 50 Seiten im Index, dann sage ich, du, ich kann die besser machen, aber mein Hebel, den ich habe, meine Stärke in der Informationsarchitektur, ist in deinem konkreten Use Case leider nur so ein 5% Problem, weil die 95% kommen woanders hin und da bin ich gar nicht der Spezialist drin. Da empfehle ich dir lieber irgendjemanden, der da besser ist, weil das ist meine Kernkompetenz.
Ja, vor allem das Interessante ist ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, wie oft eigentlich sowohl die SEO-Branche als auch die Affiliate-Branche immer mal wieder für tot erklärt wurde. Also los ging es ja damals, nachdem dann die Spam-Links nicht mehr funktioniert haben, dann hieß es auf einmal, ja, SEO ist eh tot. Dann ging es noch weiter, dass dann irgendwann die Social-Links kamen, die dann relativ gut funktioniert haben über Artikelverzeichnisse und Co. Als das nicht mehr funktioniert hatte, hieß es, die SEO-Branche ist tot. Dann hat irgendwann Link-Netzwerke und Link-Wiese nicht mehr funktioniert, dieses SEO ist tot, dann hat trotzdem noch Link-Netzwerke funktioniert mit diesen ganzen Gov-Links und Co. Irgendwann kamen dann die ganzen Keyword-Domains mit com.net.org und so weiter. Als das auch nicht mehr funktioniert hat, hieß es auch wieder, SEO ist tot. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es nach wie vor immer noch sehr gut. Also das sieht man wieder, wie dieser Populismus dann, der von manchen Seiten gesträubt wird, dann eigentlich doch nicht wirklich funktioniert.
Genau, aber das Thema ist genauso mit je, also ich habe mich nie um Updates gekümmert, habe mich nie interessiert. Also immer wenn Panda und Pinguin da rum und alle sagen, oh, da was Neues, bla bla bla, sagen, egal was Google macht, die werden immer so besser, dass meine Methoden immer besser funktionieren, weil ich ja nie auf diesem Stack unterwegs war. Also weder Content irgendwie geknuddelt noch Links geknuddelt. Ich habe jetzt, seitdem wir jetzt hier unser Unternehmen haben, die diverse Leute bei ihrem Reconsideration Request geholfen, wo man aber wirklich große Konzerne, wo man dachte, ey Kinders, ihr habt hier 300 Links eingekauft, jetzt habt ihr hier super ein Penalty und habt irgendwie 40% Traffic einbußen wegen dem Scheiß. Er hat 300 oder 500 Links gekauft. Eure scheiß Domain hat einen Domain-Pop von 55.000. Glaubt ihr, dass es vorher irgendetwas gebracht hat? Natürlich gar nichts. Ihr habt ganz andere Probleme, weil ihr nämlich wirklich große Seiten seid und ihr habt irgendwie 300, 500.000 Seiten im Index und eure Produkte sind irgendwie 80 Mal vorhanden. Ihr habt an der falschen Stelle rumgeschraubt. Der war unser Inhouse-SEO, der vorher bei einer Agentur war. Die Agentur hat vorher auch, kam aus dem Link-Building, deswegen macht ihr das. Aber das ist total, das ist da halt, es ist halt nicht immer alles ein Nagel, nur weil ich einen Hammer habe. Deswegen muss ich halt auch sagen, das kann ich nicht, da muss jemand anders hin. Das können wir dafür sehr gut. Und da sind die anderen Methoden komplett für die Tonne. Und das hat denen auch vorher wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht. Das hat ihnen nur später wehgetan. Und das ist sehr lustig, wenn man sich das anschaut. Deswegen, ich glaube zum Beispiel auch vielen Kunden, die jetzt Marco hat, den könnte ich wahrscheinlich gar nicht helfen. Also deswegen ist ja auch Raum für verschiedene Arten, wie man rangeht, weil es einfach verschiedene Problemstellungen gibt. Und den SEO gibt es sowieso nicht. Deswegen wird auch nicht das SEO sterben. Aber zu deinem Affiliate zurück. Ich habe natürlich mich dann ab und zu mal mit den Themen auseinandergesetzt. Ich habe da mal auch zwei, drei kleine Seiten, aber die Einnahmen waren so exorbitant schlecht. Das ist echt, ich glaube, ich wäre in eurem Ranking der größten Affiliates-SEO so ganz der letzte unten auf der Liste. Aber ich fand die Systeme so umständlich. Also dieses Affiliate-Fanox und dann da in diesen exorbitant scheiß Listen und dann ist der Link wieder tot und das war so hakelig und so ein Scheiß. Wo seid ihr doch Kinder, und ihr wollt damit Geld verdienen, das kann doch gar nicht wahr sein, leck mich einfach am Arsch. Was immer funktioniert hat, ist Amazon. Das läuft auch immer noch so ein bisschen was nebenher, so ein bisschen auf irgendwelchen Alten, die noch irgendwie online sind, die man auch irgendwann mal abschalten sollte. Ich bin da auch eher auf dem Fokustrip, gebe Marco komplett recht. Und natürlich habe ich so ein paar Sachen, wo ein bisschen AdSense drüber läuft. Das sind aber ganz schöne Einnahmen dabei. Und das sind auch so ein paar Sachen, wo wir einfach dann so diese ganzen technischen Sachen, die Google neu raushalt. Also kann ich hier noch irgendwas, ein lustiges, krudes Schema-Org nehmen und passiert damit eigentlich irgendwas? Oder was genau ist denn jetzt, wenn ich da so einen Haareflang mal verdrehe, was macht denn Google daraus, wo man so Sachen einfach mal ein bisschen austesten kann. Das haben wir natürlich schon, aber die sind nicht primär da, um damit Geld zu verdienen. Das sind dann einfach nur so Drive-by mit und die Einnahmen schwanken natürlich auch. Also erstens sind sie nicht relevant für unser Geschäft, das ist ein Promille-Bereich und B, schwanken die exorbitant, weil wenn du natürlich drauf testest, sind die Dinge halt mal da und mal weg, also das ist halt so.
Aber guter Hinweis gerade von Amazon, weil gerade in der Diskussion ist, ob denn Amazon eventuell ihr Affiliate-Programm dicht macht, weil sie da halt einfach jetzt die Strategie geändert haben und halt nicht mehr mit Gutscheinseiten oder Cashback-Seiten oder D-Seiten zusammenarbeiten. Aber meines Erachtens ist es einfach nur ein Strategiewechsel, dass sie halt sagen, wir wollen wieder mehr die Content Publisher, die halt wirklich Empfehlungsmarketing betreiben und halt wirklich auch letztendlich die Produkte den Usern empfehlen. Das heißt, sie haben einfach nur ihre Strategie geändert, was ja völlig legitim ist.
Ja, absolut. Die Zeit ist ja dann zeitlang vorbei gewesen. Also ich hatte auch einfach zum Testen so ein paar Sachen so im Content-Bereich und dann hast du gesehen, das ging und dann gingen die Einnahmen, obwohl du den gleichen Traffic hast, mit auf der Zeit runter, weil einfach deine Cookies nonstop überschrieben worden sind. Also abgesehen davon, dass es für mich einfach nur zum Lernen war, habe ich festgestellt, wenn du einfach in Content machst, war es halt auch, sagen wir mal so, irgendwie die letzten Jahre ein ziemlich undankbarer Job und die Netzwerkpolitik war da auch wirklich Hauptsache die großen Affiliates, die halt eben dann die Gutscheinleuten sind, werden da gehätschelt und getätschelt, aber eigentlich sind das absolute Schmarotzerseiten, also ganz im Ernst. Und die Leute, die wirklich auf wo es herkommt, ich empfehle irgendwie ein gutes Produkt, habe einen guten Grund dazu und ich setze mich damit auseinander, Leute, wurden halt komplett im Stich gelassen. Also das ist, so ist zumindest meine Wahrnehmung als sehr kleiner Mensch.
Und definitiv. Leider werden auch nach wie vor immer noch extrem viele Cookies überschrieben, was ein Riesenproblem ist für die ganze Branche. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, das Thema hier in der Sendung zu thematisieren, weil wir wollen ja eigentlich was anderes sprechen. Aber das ist nach wie vor, hast du genau völlig richtig gesagt, immer noch ein Riesenproblem in der Branche, dass viele große Advertiser da einfach noch keine professionelle Strategie haben, wie sie damit umgehen, dass es viele, viele gute Content-Publisher gibt, viele Blogs, die sich sehr, sagen wir mal, sehr herzlich Produkten widmen, die Empfehlungen aussprechen, ob es auf Reiseblogs und Co. ist und dann letztendlich doch irgendwo in der Kette überschrieben werden, sei es jetzt irgendwie von Brand Search Cookies bei Google AdWords oder anderen Affiliate Cookies. Also da haben viele einfach noch ein Nachholproblem in ihrer eigenen Strategie. Und das ist auch generell das Problem für die Affiliate-Branche, aber das wissen die meisten und versuchen da hoffentlich eine Lösung zu finden. Gut, aber ich habe festgestellt, dass ihr beide anscheinend früher gar nicht so die typischen Spammer wart, wie vielleicht der ein oder andere, der mittlerweile auch relativ groß war und früher anders sein Geld verdient hat.
Nee, also ich nicht. Also ich habe natürlich eine Menge Domains registriert und habe da ein bisschen Content draufgehauen, aber das war nie mein Riesensteckenpferd, muss ich sagen. Aber der ein oder andere weiß ja, dass ich eigentlich Polizist war damals noch, also ich hatte auch nicht so viel Zeit irgendwie. Ich musste meinen Fokus noch woanders setzen.
Genau, und aus der Polizeitätigkeit entstand dann sozusagen die große, bekannte, weltbekannte, einzigartige SEO Campix und mittlerweile die komplette Campix Week, die ja nächstes Jahr auch wieder stattfindet und zu der ich leider wieder nicht kommen kann, weil an dem Wochenende wieder mein Sohn Geburtstag hat und wir vor zwei Wochen festgestellt haben, dass ich erst 2019 wieder auf die Campix kommen kann, weil dann das nicht mehr
der
auf dem Wochenende
Geburtstag
fällt.
von deinem Sohn woanders hinfällt.
Ja, genau. Weihnachten ist nicht mehr am 24. Aber genau, da ist die Campings Week und vielleicht möchtest du einfach ein bisschen was erzählen. Gibt es denn irgendwas Neues im kommenden Jahr? Irgendwelche Überraschungen? Gibt es überhaupt noch Tickets?
Also es gibt für die SEO-Campings wird es langsam eng. Also wir fangen ja eigentlich immer erst nach der SEO-Com so richtig erst mit dem Trommeln an, weil wir dem Olli da natürlich auch das Spielfeld lassen wollen und wir auch vorher gar keinen Fokus so richtig haben. Die große Neuerung ist eigentlich schon ja mehr oder weniger durch, weil die Campix Week, diese Evolution in Richtung Campix Week, ist eigentlich das, was wir so nach vorne treiben wollen. Ich glaube, dass es eine Riesenmöglichkeit gibt, hört sich ein bisschen provokant an in diesem Bereich. Lernen durch Überforderung. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, sein Gehirn irgendwie mal abzuschießen und dann neu zu formieren, einfach mit neuen Reizen zu versorgen. Da soll die Campix Week als ganze Woche ein bisschen zu taugen. Ich mag das. Ich bin ja jetzt hier auch beim OM-Talk gerade und da schließen wir uns auch eine Woche ein. Also diesen Ansatz finde ich grundsätzlich ziemlich spannend. Ja, sonst ist es halt so, ja, ein bisschen Young-Style irgendwie. Also wir gucken die ersten 3 Tage unternehmerisch auf Unternehmen, auf gerade auf kleinere Unternehmen rauf. Was kann man so machen? Eine Menge von dem, was wir auch besprochen haben. Ein großes Thema ist bei uns Vertrieb. Ich glaube, das ist so der Bereich, da hinken so die meisten, die auf der Google-Krücke eigentlich sitzen, überhaupt, dass sie so mit einer anderen Krücke überhaupt noch gar nicht so Touchpoints hatten. Und da nehme ich mich nicht aus, sondern ich lerne in dem Bereich halt auch sehr, sehr viel. Und ja, dann sind noch PR, Verkaufen, Projektmanagement, alles so Sachen, die so aus dem Doing kommen, sind noch Themen. Dann haben wir die Contentix, ja, Content Marketing hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, dass ich da aktiv bin. Und da werden wir sehr stark nicht in der Theorie arbeiten, sondern sehr viel mit praktischen Themen arbeiten. Und dann, ja, die Campix. Die Campix hat sich, glaube ich, und die SEO-Campix gewandelt, zumindest in meiner Vision. Früher haben wir halt wirklich SEOs da gehabt, haben uns mit SEO-Themen beschäftigt. Das wird sicherlich auch der Fall sein. Aber irgendwann hatte ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren schon eigentlich so die Erkenntnis, dass es eigentlich bei den Leuten ab einem gewissen Level nicht mehr um SEO per se geht, sondern dass sie ihren Fokus, ihren Blickwinkel aus SEO heraus haben. Und wenn ein SEO über meinetwegen Affiliate redet oder über andere Geschichten redet, dann ist der Fokus auf dem Thema, also das Standing in dem Thema SEO entscheidend und nicht, dass es immer grundsätzlich um Basisthemen SEO geht. Und da hat sich die Campix eigentlich oder gerade die SEO-Campix in meinem Fokus auch schon verändert. Und ja, daraus entsteht so eine Woche. Und wir werden noch ein paar andere Sachen haben, wie den Barcamp-Ansatz, den wird es im nächsten Jahr nochmal sehr, sehr massiv geben. Auch im puncto Abendprogramm und so, da wird noch eine Menge passieren, aber da kommen die News noch irgendwie, da sind wir noch am Arbeiten.
Und du hast ja letzte Woche auf Facebook verkündet, dass du dich jetzt auch der Affiliate-Branche schnell und hektisch reich werden widmest. Da möchte ich vielleicht auch ein paar Takte dazu sagen, weil es ist ja eine eigene, sag ich mal, Affiliate-Welt für sich, neben der klassischen E-Commerce-Affiliate-Welt. Also da geht es dann um Themen wie, wie kann ich als Hausfrau einen Nebenerwerb aufbauen oder wie auch immer. Und ich habe da, glaube ich, eine ähnliche Sichtweise wie du, weil die Branche ja an sich pauschal von vielen mal verteufelt wird. Und ich habe ja vor einigen Jahren auch mal den Ralf Schmitz, den selbsternannten Affiliate-König, mal zur Tactics damals eingeladen, die ich ja mittlerweile nicht mehr organisiere, aber früher organisiert habe. Und weil ich auch der Meinung bin, dass es dem einen oder anderen nie schaden kann, auch mal über den Tellerrand hinauszublicken und auch mal einen anderen Blick in bestimmte Themenbereiche zu bekommen. Und meines Erachtens kann man von jedem Menschen irgendwas lernen. Und wie gesagt, es gibt sicherlich eine ganz spezielle Zielgruppe für diese Branche. Und wie in unserer Branche auch, gibt es auch da sicherlich gute Speaker und schlechte Speaker. Und es gibt sicherlich auch wie bei uns Agenturen, die auf schnelle Geld aus sind und Unternehmer, die eher ja, langfristig planen. Also an sich verteufel ich jetzt zum Beispiel die Branche auch nicht komplett.
Also, früher habe ich sie total verteufelt, muss ich sagen. Mein Bild hat sich da jetzt gewandelt. Wir haben uns auf der SEO-Com ja darüber auch unterhalten. Es ist fast nicht greifbar, weil es auch wieder so viele Perspektiven in dem Bereich gibt. Am Ende des Tages machen auch die alle, glaube ich, einen relativ guten Job, was den Vertrieb und was Marketing anbelangt. wichtig für mich ist, und darauf reduziere ich mich jetzt auch total, ist, was verkaufe ich denn da? Wenn ich am Ende des Tages mit unethischen Produkten um die Ecke komme oder Leute einfach irgendwie die Wurst vor die Nase hänge und die probiere, aus ihrer Armut rauszukriegen, so nach dem Motto, ja, 50.000 Euro in 10 Tagen, das kannst du auch schaffen mit Affiliate, dann finde ich das halt mega scheiße irgendwie. Und das folgt so dieser Philosophie, okay, du kannst auch ein netter Diktator sein, ja, das ist so, der Weg rein ist sicherlich der richtige und ich glaube, dem kann ich mich auch gar nicht mehr verschließen, weil wer die Welt sich anguckt, Populismus ist halt groß geworden. Das heißt, für mich ist halt wichtig, Fuß in die Tür mit populistischen Mitteln meinetwegen und dann kann ich immer noch nett sein. Und da sind halt in der Branche genauso wie im SEO-Bereich auch halt solche und solche. Du hast vorhin die Zeiten, ja, wo wir Links verkauft haben, wo wir gespammt haben. Waren wir da besser? Nee, waren wir auch nicht. Wir waren eigentlich auch schnell und hektisch Reichtypen. Ob wir dann alle reich geworden sind, ist ja auch die Frage. Aber grundsätzlich waren wir auch schnell und hektisch. Und jetzt die andere Seite mit den Infoprodukten zu verteufeln, die werden ihre eigenen Probleme mit ihren Infoprodukten auch kriegen über die Zeit. Und solange die jetzt meinetwegen ja irgendwie digitales Nomadentum irgendwie bewerben oder den Hundeauslaufführer oder so, ist doch alles gut irgendwie. Aber wenn die eben sagen, ja, du kannst aus deiner Arbeitslosigkeit rauskommen mit einem schnellen Geld, dann ist das so irgendwie die Methode, die wir bei großen Versicherungsvermittlungsagenturen da auch schon in der Vergangenheit gesehen haben. Was damit endet, dass die Leute dann irgendwann in die Höhle der Löwen sitzen und da sehen wir doch, wie pervers dieses System ist. Also ich probiere dieses System zu spielen, ja, weil die Hebel, die sie in den Markt rein haben, da sind. Und danach habe ich alle Zeit der Welt oder zumindest eine große Zeit, um die Leute eben von meiner Art, die nicht so abzockemäßig ist, zu überzeugen. Das ist so der Weg, den ich jetzt da gehe. Ich probiere aber auch, und das meintest du sicherlich auch, dass ich im nächsten Jahr zu einer Veranstaltung gehe, wo eben diese ganzen Menschen da in Teilen sitzen. Ich probiere mich jetzt wirklich auch mit den Leuten irgendwie wenigstens ins Gespräch zu kommen, weil immer aus der Distanz zu beurteilen, irgendwie was das für Menschen sind, ist halt Bullshit. Ich muss die Leute auch mal treffen, damit ich auch wirklich von irgendwas reden kann, was ich auch beurteilen kann. Da sind nämlich eine ganze Menge mit bei, die auch einen ganz coolen Job machen, von denen ich lernen kann. Und nicht jeder ist da irgendwie ein Abzocker. Aber die, die Abzocker sind, die werde ich auch anprangern.
Also es ist ja auch immer eine Sache des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Also wenn es, ich habe mal einen ganz kurzen Blick mal geworfen vor einiger Zeit in diesen Club von Ralf Schmitz. Und wenn jetzt ich zum Beispiel als Arbeitsloser oder als Hausfrau oder wie auch immer, der sich einen Nebenerwerb verschaffen möchte, sag ich mal, für überschaubares Geld in so einen Club reinkomme und doch dann Schritt für Schritt lerne, wie ich mir eine eigene Website aufbauen kann, wie ich mir vielleicht WordPress aufbauen kann, wie ich damit dann Artikel schreiben kann, diese dann monetarisieren kann, dann ist es ja schon, ja, teilweise seriöse Herangehensweise, jemandem zu zeigen, wie ich im Internet Geld verdienen kann. Aber wie genau gesagt, halt nur natürlich, wenn es seriös ist und wenn, sag ich mal, diese Tipps, die ich dann bekomme als Nutzer, ich dann auch wirklich praktisch umsetzen kann, dann ist es ja wirklich ein Weg, der okay ist. Aber wenn es natürlich darum geht, zu sagen, du kannst 5 Millionen verdienen in 2 Wochen, um dann einfach nur Themen anzupreisen und nicht die Umsetzung zu zeigen, das ist natürlich absolut unseriös.
Das Hauptproblem ist doch, dass die mit Garantien arbeiten, das ist also diese Money-Back-Garantie oder so. Im Endeffekt arbeiten die mit Garantien und suggestieren Vertrauen mit Sachen, wo die wissen, dass du die Punkte, so wie sie sie vorgeben, nicht hundertprozentig einhalten kannst. Das ist eigentlich so da, wo es unseriös wird und wo die Hebel halt einsetzen, die aber im Großen auch da sind. Ich meine, wenn ich die ganzen Sache vergleiche irgendwie bei diesen ganzen Reiseanbietern mit dieser ganzen Verknappungsnummer, ist doch derselbe Bullshit. Also es gibt gar keine Trennung, sondern es gibt einen Weg in den Markt rein und dann muss ich irgendwie was draus machen.
Also was ich ganz interessant fand, ich war vor 2 Jahren mal auf diesen Affiliate Days als Speaker eingeladen. Also es ist eben auch so eine Konferenz. Und was ich da festgestellt habe, dass das Publikum an sich wesentlich dankbarer ist als teilweise das Publikum auf unseren typischen Online-Marketing-Veranstaltungen. Das heißt, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn sie auf so eine Konferenz gehen. Die haben wesentlich geringeres Basic-Wissen natürlich als wir in der Branche. Aber das Publikum war extrem dankbar. Das heißt, die haben sich über jeden Vortrag riesig gefreut. Die haben danach mit den Speakern sehr offen gesprochen. Die waren extrem respektvoll. Also manchmal Sachen, die man bei unseren Veranstaltungen vermisst, wo man dann doch mal vielleicht den einen oder anderen im Publikum hat, der sich ja denkt, was erzählt denn der da vorne? Und das habe ich dann schon 100 Mal gehört. Also das war zum Beispiel für mich jetzt eine Erkenntnis, die sehr interessant war für mich persönlich.
Ja, die sind halt in großen Teilen ahnungslos. Und was daraus kommt, sind halt diese sektenhaften Verhalten, wo irgendwelche Leute gemeinsam klatschen und so. Das hatten wir ja alle schon. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Dann habe ich lieber den kritischen Typ irgendwie in meinem Publikum, der sagt, hey, dein Vortrag war scheiße. Der hat aber das gewisse Level. Also mittlerweile geht's auf den Barcamps ja wirklich so um, dass die Leute, die auf diesen Veranstaltungen irgendwas mitgenommen haben, sich dann als der Experte auf den Barcamps präsentieren mit diesen ganzen Hebeln. Also ja, Katastrophen, aber Ahnungslosigkeit. Und darauf basiert das ja in großen Teilen. Populismus hat eine Menge mit Ahnungslosigkeit zu tun. Aber davon gibt's halt eine ganze Menge.
Ja, aber ich meine, diese Leute, wo bei uns in der, also da muss man, also zwei Sachen. Erstens, ich persönlich mache um diesen Bereich einen Bogen, weil es mir, also alles, was so klingt wie Maschmeyer, ist halt für mich absolut inakzeptabel. Und das ist einfach meine grundsätzliche Lebenseinstellung. Die andere Sache ist mit Klatschen und Populismus immer so eine Geschichte. Das haben wir bei uns in der Branche ja auch, da werden ja auch diverse Leute einfach immer beklatscht, egal was sie sagen. Und wenn man sich dann aber mit denen unterhält, dann ist es denen auch eher peinlich. Also die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Und es gibt halt in allen Bereichen so eine große Masse von Leuten, die einfach irgendetwas hinterherrennen, weil sie halt eben noch nicht in der Lage sind, es kritisch zu hinterfragen. Das ist einfach so. Also das ist ja auch bei uns so. Ich finde es auch schön, dass es da mittlerweile mehr kritische Stimmen gibt, weil das einfach dazu führt, dass man sich auch selber stärker hinterfragt, und das ist ja immer wichtig. Und aber die gibt's bei uns auch. Also das ist nicht so, dass wir nicht auch eine Szene haben von Leuten, die einfach allem irgendwie hinterherrennen. Also das sehe ich jetzt nicht so kritisch. Aber wie gesagt, ich sehe für mich von außen, ich war noch nicht da, also da muss ich sagen, da ist natürlich jetzt Markus seine Einlassung wesentlich genauer als meine, aber von außen wirkt für mich das Ganze einfach zu sehr, als ist es kein Umfeld, in dem ich mich gerne aufhalten will.
Ja. Was, wie ist es denn bei euch, weil wir jetzt langsam schon zum Schluss kommen, wir haben schon über eine Stunde, was, ihr seid ja auch alle, habt ihr ja auch eigene Podcasts? Was ich merke in den letzten Monaten und eigentlich Jahren, und was mich auch dazu bewegt hat, dass ich mit Affiliate Musics mal eine mehrmonatige Pause hatte, dass das Feedback der Hörer immer weniger wird. Wie ist es bei euch? Also bekommt ihr viele Kommentare auf eure Sendungen? Bekommt ihr viel Feedback? Also als Moderator empfinde ich immer ein bisschen schade, wenn man eigentlich gar nicht, man sitzt da vor seinem Mikro, man macht seine Sendung und weiß dann eigentlich gar nicht, wie die Sendung bei den Hörern ankommt, ob es überhaupt jemand hört und ob es überhaupt eine Diskussion dann zu einzelnen Themen gibt. Und eine Diskussion kannst du natürlich immer nur führen, wenn es Feedback gibt oder auch Kritik gibt an der Sendung, um damit letztendlich ja darüber zu sprechen, wie man es vielleicht besser machen kann oder anders machen kann oder einzelne Themen einfach mal diskutieren kann. Und das stelle ich einfach in den Podcasts allgemein fest, dass diese Diskussionskultur enorm nachgelassen hat. Ist es bei euch auch so?
Marco, möchtest du anfangen?
Also bei mir ist es so, dass ich, also es hat nachgelassen in dem Bereich der Kommentare auf dem Blogpost oder auf den Shownotes, wie man die sehen mag. Es ist aber deutlich stärker, zumindest in meinem Fall geworden, was die Personal Messages anbelangt. Also ich habe nach jeder Sendung, melden sich die meisten Leute, geht irgendwann in Facebook der Messenger auf und die melden sich und wir diskutieren dann da in einem Chatfenster oder man trifft sich auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Veranstaltungen und dann werde ich schon oft darauf angesprochen zu irgendwelchen Sachen, die ich gesagt habe, gerade wenn es so in den Bereich so ein bisschen ja weitläufiger geht, Jakobsweg, Online-Marketing zwar auch, aber auch wenn es in Richtung Politik geht, da will sich keiner positionieren. Ich glaube, dass wir sowieso eine Schwierigkeit haben damit, dass die Leute sich positionieren wollen. Das ist so ein Manko, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Für dich ist es jetzt schwierig, glaube ich, wenn du, also für mich ist es auch schwierig, weil ich nicht weiß, wie ich die Themen, die ich aus den persönlichen Chats habe, wie ich die wieder in die Sendung reinkriege. Ich lasse es halt ohne Persönlichkeiten wieder einfließen, weil sie Teil der nächsten Sendung wären. Aber ja, ist anders geworden. Früher ist alles in den Blogposts irgendwie gelaufen, mittlerweile läuft alles irgendwie eher versteckt, weil man sich nicht so positionieren will. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Jens?
Also ich gehe, also die haben kontinuierlich abgenommen, liegt aber meiner Meinung nach einfach an den mittlerweile, also es gibt kaum noch, wir haben einen riesen Medienbruch. Also Podcast hat einfach einen Medienbruch. Die Leute hören das zum Großteil, ohne dass sie die Seite betreten haben. Das sehe ich ja bei uns. Wir haben ja so zwischen 1000 und 5000 Downloads, habe aber nur 300 Besucher im Peak. Also das heißt, ein Großteil, also gut 90% hören den Podcast, ohne die Seite zu betreten, weil sie ihn, so höre ich es ja auch, über ihren Podcatcher auf dem Mobile Device hören. So, und wenn ich jetzt da etwas höre, und ich höre sehr viele Podcasts, gehe ich jetzt auch nicht, müsste ich die Seite extra, also ich höre das beim Laufen ins Büro, hab die Gedanken im Kopf und ganz selten sage ich, okay, das ist jetzt so wichtig, dass ich jetzt auch noch mal die Seite raussuche. Und jetzt habe ich diesen Entschluss gefasst und dann klingelt das Telefon, wenn ich hier reinkomme und irgendwas ist los und dann ist der Tag rum und ich habe es eh schon wieder vergessen. So, das ist halt einfach das Thema, man konsumiert es, man ist einfach weniger interaktiv mittlerweile. Was allerdings sehr oft zurückkommt und das ist, finde ich, extrem faszinierend, dass mich viele Leute ansprechen auf Konferenzen etc. pp. Gar nicht so ein Podcast, sondern die reden so mit einem, als kennen sie einen schon seit Jahren. Ich kenne die gar nicht. Aber die kennen mich, weil die mir jetzt schon 5 Jahre zuhören. Und die Stimme stellt so einen persönlichen Kontakt her, der in dem Sinn natürlich einseitig ist, weil das merkst du, Leute reden mit dir, als würden sie dich halt wirklich schon ewig kennen. Und du denkst dir nur so, scheiße, bin ich jetzt komplett im Veralzheimert oder was? Und irgendwann sagen sie dann so, ich bin ja ewig schon dein Podcast-Hörer. Und Ähnliches sagen mir halt auch unsere Gäste. Die sagen, also sie werden einfach öfters auf dem Podcast halt auch angesprochen. Das heißt, so der Response kommt eher auf dem direkten Weg. Wir sind jetzt nicht so kontrovers mit politischen Themen wie Marco. Das heißt, ich kriege weniger, also selten mal etwas über Facebook. Das ist ungefähr so viel, wie die Kommentare auch da sind. Das sind im Moment so 5 bis 6 pro Sendung und ähnlich viele Rückmeldungen kriege ich auch nochmal über Facebook PM direkt. Und die meisten Sachen passieren im Real Life und wahrscheinlich viele davon merke ich gar nicht. Es ist aber wirklich immer wieder schön zu hören. Also es ist schon mehrmals passiert, dass irgendwelche Leute hier angefragt haben. Und wir haben dann irgendwie Angebot etc. pp. Dann kommt man zum Arbeiten machen, irgendwie einen Workshop so und da. Und dann frage ich mal so, Mama, wie seid ihr auf uns zu kommen? Da sagt er, ja, unser Chef hat gesagt, wir sollen euch beauftragen, der ist Fan von deinem Podcast. Sage ich, ach krass. Und das passiert. Das passiert wirklich.
Also diese Erkenntnis hatte ich zum Beispiel, als ich mal Gast war im Podcast vom Philipp Westmeier bei Online Marketing Rockstars, die ja eine enorm große Reichweite haben. Ich glaube, den Podcast haben bei mir damals 10.000 Hörer angehört. Und da war es tatsächlich so, dass wir auch 6 Kundenanfragen bekommen haben aufgrund des Podcasts. Aber ich glaube, das liegt einfach dann daran, dass wir einfach unterschiedliche Zielgruppen mit dem Podcast ansprechen. Und meine Hörer ja hauptsächlich Agenturmitarbeiter sind, Advertiser sind, Netzwerkmitarbeiter, die sich über den aktuellen Stand der Affiliate-Branche informieren wollen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Zielgruppe da einfach nicht so diskussionsaffin vielleicht ist. Also sich, wie du vorhin gesagt hast, sich einfach auch da vielleicht öffentlich nicht äußern wollen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie da jetzt sich zu einem Thema äußern, wo vielleicht in der Firmenpolitik anders gesehen wird. Kann natürlich auch ein Grund sein. Es ist immer schwierig, dann die Gründe dafür rauszufinden. Aber das wäre letztendlich, um auch langsam zum Schluss zu kommen, mein großer Wunsch, wenn ich denn einen Wunsch äußern darf zur 50. Jubiläumsausgabe von Affiliate Musics, dass ihr mir gerne als Hörer über die Kommentare einfach mal eure Themen nennt, die ihr denn in den folgenden Ausgaben von Affiliate Musics hören wollt. Weil ich habe jetzt in den letzten 50 Ausgaben schon so viel Themen gehabt, dass ich einfach auch euer Feedback brauche. Was interessiert euch denn? Welche Themen wollt ihr hören? Welche Interviewgäste hättet ihr denn mehr in der Sendung? Mit wem soll ich mal diskutieren? Das würde mich sehr interessieren und würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal kommentieren würdet. Und wie anfangs erwähnt, war es heute eine gewisse außergewöhnliche Sendung, weil wir heute einfach mal out of the box über ganz viele unterschiedliche Themen gesprochen haben und nicht nur zu 100% über Affiliate Marketing, sondern über ganz viele andere Themen auch. Und habe mich sehr gefreut, dass ich euch beide sozusagen als Gast hatte und ihr ja mitverantwortlich seid für Affiliate Musics, weil ohne euch beide hätte es Affiliate Musics nie gegeben und würde es auch jetzt nicht geben. Von dem her meinen ganz großen Dank an euch beide.
Ich danke dir. ich danke dir, weil du dabei bist, weil es macht halt die ganze Termfrequenz-Sache auch irgendwie rund. Sonst hätten wir ja nur SEO drauf. Und ich finde das Thema spannend. Ich höre dich ja auch jedes Mal, gerade weil es nicht mein Thema ist, ist es schön, dass man da dann wenigstens ein bisschen was von dem Themenbereich mitkriegt. Deswegen kann ich auch nur sagen, man sollte es halt einfach mit anhören. Ich bin auch gerade dran an jemanden, dass wir noch einen Social-Media-Podcast draufkriegen, so dass man dann da auch noch ein weiteres Thema abdecken. Aber es ist einfach spannend und schön zu hören, was so in anderen Bereichen geht, weil man sitzt immer mal beim Kunden und überlegt, gibt es irgendwo Synergien, gibt es jemanden, der sich mit auskennt, kann man jemanden mit reinholen. Das ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen open-minded ist. Und deswegen danke, dass du das machst.
Danke auch. Okay, ihr beiden. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wieder treffen. Wenn auch leider nicht auf der SEO Campix, aber dann hoffentlich woanders.
Ja, hoffe ich auch.
Ja, ich kann die Campix leider auch nur halb mitnehmen, weil du hast sie ja mal wieder so gelegt, dass ihr direkt an mit der SMX kollidiert.
Tja, das wird in den nächsten Jahren nicht besser. Ich glaube, an dem SMX werden dann noch andere Veranstaltungen kommen. That's a challenge, ja.
Okay, dann nochmal vielen Dank und euch alles Gute weiterhin und bis bald. Und danke an alle Hörer auch nochmal für eure Treue für 50 Sendungen und würde mich auch freuen, wenn wir uns irgendwann auch einmal wieder persönlich treffen. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschüss.